Eine Firma hat mich angerufen und hat gesagt, ja, wir kennen die Norm, wir wollten eigentlich mitarbeiten und ob wir nicht so schnell wie möglich die Norm wieder ändern könnten und wir würden sogar ganz gerne mitarbeiten. Das geht natürlich nicht. Die Erarbeitung einer Norm dauert in der Regel 18 bis 24 Monate. Genau zu diesem Zeitpunkt hat die Firma auch erkannt, jetzt habe ich es am eigenen Leib gespürt, was ich verpasst habe und was ich hätte machen können für einen jährlichen Betrag von
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. Wie gehabt erzählen wir euch hier in losen Folgen mit verschiedenen Gästen von DIN aus der Normung die verschiedenen Blickwinkel zur Normung. Ihr hört die Folge vom Januar 2025, Normung heute. In diesem Format wollen wir uns so ein bisschen das Kleingedruckte von DIN anschauen und mal so ein bisschen Tacheles reden. Und Tacheles heißt in diesem Fall, wir schauen uns die Finanzierung von der Normung an. Leidiges Thema, wird immer wieder gerne hervorgebracht als wie kann es sein, das und so weiter. Deswegen wollen wir hier mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und als Gast habe ich mir heute die Chefin von FINA 25 eingeladen. Das ist unser Finanzierungsprojekt, wo wir die Finanzierung neu anschauen und neu aufstellen. Nämlich Bärbel Wernicke. Liebe Bärbel, freut mich, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich auch.
Die Normung kostet Geld. Ernsthaft jetzt? Ich meine, Normen kosten Geld, wenn ich sie kaufen muss. Das ist ja was, wo die Leute immer schon sagen, wie kann denn das sein? So ein Quatsch, so ein Blödsinn. Und jetzt erfahre ich, dass die Normung Geld kostet. Also wenn ich mich als Experte, Expertin in den Normausschuss setze, dort für DIN die Arbeit mache und die Normen schreibe, dann soll ich dafür bezahlen? Ernsthaft?
Ja.
Okay, kurze Antwort. Okay.
Ja, als ich bei DIN angefangen habe, habe ich mir auch die Frage gestellt. Wenn man aber etwas näher reinschaut, dann ist das auch gerechtfertigt. In Deutschland ist die Normung eine Selbstverwaltungsaufgabe der Wirtschaft. Und zum einen Teil finanzieren wir uns durch den Verkauf von Normen, der wieder refinanziert wird in die Erstellung der Normen. Aber das reicht nicht aus. Und um eben diese Aufgabe qualitätsgerecht durchzuführen, und dafür steht auch DIN, benötigen wir eben weitere finanzielle Mittel. Und das ist nur ein kleiner Anteil, der eben durch die Wirtschaft, durch die Experten getragen wird. Einerseits auch, um die Normung sicherzustellen, und andererseits haben eben auch die Experten, die in unseren Gremien mitarbeiten, die Möglichkeit, intensiv die Normung mitzugestalten, in ihrem Sinne zu gestalten. Und am Ende des Tages wird sich dieser Invest dann auch wieder positiv auf die Ergebnisse auswirken.
Das ist auch eine schöne Erklärung. Ich erzähle den Leuten ja gerne, wenn sie mich fragen, hier kann denn das sein und so weiter, sage ich den Leuten, wir sind der Prozess, wir sind nicht der Inhalt. Das heißt, wir brauchen inhaltsunabhängige Möglichkeiten herauszufinden, ob der Bedarf, der da an uns herangetragen wurde, wir brauchen mal eine Norm zu diesem oder jenem, ob es den wirklich gibt. Und wir messen den Bedarf daran, ob es mindestens so und so viele AkteurInnen gibt, die bereit sind, Zeit und Geld zu investieren, damit es das gibt. Das heißt andersrum auch, es gibt keine überflüssigen Normen. Ja, also wenn die Welt da draußen schreit, oh, ihr normt ja alles, was nicht nied- und nagelfest ist, gibt zu viele Regeln und so weiter. Nein, jede Norm ist finanziert worden. Hinter jeder Norm stehen mindestens so und so viel, 15, 20, 25, manchmal ja auch mehr, ExpertInnen, die ihre Zeit da reingesteckt haben, ihr Know-how und ihr Geld, damit es das gibt. Weil mindestens die, die da zusammensaßen, festgestellt haben, wir brauchen das, um miteinander reden und handeln und arbeiten zu können. Insofern ist es eine andere Sichtweise auf das Ganze.
Genau, aber die stimmt genauso.
Ja, Alex hat auch dann nochmal spannende andere Sachen erzählt von KMU-Sicht. Eben mit dem, ich bringe da meine Ideen ein, was du auch gesagt hast. Und wenn ich dann in der Norm verankert kriege, das, was ich eh schon mache, und meine LieblingsmarktmitbewerberInnen müssen sich erst umstellen, dann habe ich dadurch einen Marktvorteil, den ich dann wieder ausgleiche.
Ja, die Wirkungsweise der Normung, die zeigt sich ja immer meistens erst viel später. Und ich habe da mal ein schönes Beispiel. Und zwar, wir haben eine Norm gehabt, wo ein bestimmtes Spaltmaß mit einem gewissen Toleranzbereich genormt wurde. Und eine Firma hat mich angerufen und hat gesagt, ja, wir kennen die Norm, wir wollten eigentlich mitarbeiten, haben aber nicht mitgearbeitet und müssen das Ergebnis der Norm jetzt auch umsetzen. Jetzt haben wir aber solche Schwierigkeiten, weil wir viel genauer gearbeitet haben, auch ganz andere Ansprüche hatten und die Norm unseren Ansprüchen jetzt eigentlich nicht genügt. Und ob wir nicht so schnell wie möglich die Norm wieder ändern könnten und wir würden sogar ganz gerne mitarbeiten. Das geht natürlich nicht. Die Erarbeitung einer Norm dauert in der Regel 18 bis 24 Monate. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat die Firma auch erkannt, jetzt habe ich es am eigenen Leib gespürt, was ich verpasst habe und was ich hätte machen können für eigentlich einen jährlichen Betrag von 1.320 Euro zum Beispiel.
Und ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ja, die zweimal im Jahr zu einer Sitzung fährt.
Genau.
Ja, das ist ein echt schönes Beispiel, ja, stimmt. Und natürlich kann die Firma ihr Interesse in die Norm, Überarbeitung der Norm dafür sorgen, dass das wieder genauer geschrieben wird. Aber natürlich nicht auf Zuruf. Wir können ja nicht auf Zuruf ständig die Normen ändern, dann hätten wir überhaupt gar keine Planungssicherheit. Insofern, das geht natürlich nicht.
Genau.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen angesprochen, du hast schon 1.300 Euro gesagt. Wie ist das denn im Moment? Also wie ist es bis Ende 2024, richtig?
Richtig.
Gewesen? Wie hat sich die Normung, nicht die Ergebnisse, nicht die Dokumente, sondern der Vorgang des gemeinsamen Erarbeitens, wie war der bisher finanziert?
Ja, äußerst heterogen. Wir haben 60 interne Normausschüsse. Insgesamt haben wir 69 Normausschüsse. Davon sind 9 Normausschüsse externe Normausschüsse. Das bedeutet, sie sind von externen, von Trägern, meistens von Verbänden geführt und auch finanziert. Da ist die Finanzierung etwas anders. Hier bei denen war es so, dass jeder Normausschuss eine bestimmte Budgetgrenze vorgegeben bekommen hat, um das Arbeitsprogramm auch umzusetzen. Und das Erreichen der Budgetgrenze war abhängig unter anderem, wie viele Experten in den einzelnen Arbeitsausschüssen arbeiten, wie viel Fremdfinanzierungsanteil zum Beispiel über die öffentliche Hand oder von Verbänden oder von einzelnen Stakeholdern für die Normung bereitgestellt worden ist. Und wir haben da selten einen Unterschied gemacht zwischen nationaler Normung und europäischer und internationaler Normung. Also da, wo wir die europäischen und internationalen Sekretariate von DIN aus führen. Es war ein Betrag, der eben als Umlage für jeden Experten dann errechnet wurde pro Normausschuss. Und da war es höchst unterschiedlich, dass in einem Normausschuss die Mitarbeit eventuell 1.200 gekostet hat im Jahr. Und in einem anderen Normausschuss im 3.000 bis 4.000 Euro.
Oh, ja, doch so ein Unterschied.
Ja. Und diese 3.000 bis 4.000 Euro bedeutet nicht, dass sie jetzt wahllos mehr bezahlen mussten, sondern das hing damit zusammen, dass da eben mehrere europäische und internationale Sekretariate dran hingen, die von Deutschland geführt wurden. Und im Prinzip diese Dienstleistung, die das DIN erbracht hat, die wurde dann eben dort mitfinanziert. Also wir hatten keine direkte Trennung zwischen europäischer, internationaler Normungsarbeit, Sekretariatsarbeit und nationaler Normungsarbeit. Und das war eben für den einen oder anderen Experten teilweise auch nicht transparent. Er konnte sich das teilweise auch nicht erklären, warum muss ich in den einen Normausschuss, wenn ich dort mitarbeite, so viel bezahlen und den anderen Normausschuss so viel bezahlen. Und das wollten wir ganz gerne ändern.
Macht total Sinn. Und diese europäischen und internationalen Sekretariate sind ein spannendes Thema für sich. Auch warum es sich lohnt, da Zeit und Geld rein zu investieren, das eben tatsächlich zu führen und nicht bloß mitzumachen. Ganz grob, es ist ein krasser Informationsvorsprung, denn das Sekretariat ist der Ort, an dem die einzelnen Zuarbeiten gesammelt, gesichtet und weiterverteilt werden. Das heißt, wenn man ein Sekretariat führt, zum Beispiel von einem ISO-Gremium, dann ist man der Ort, an dem weltweit die Informationen zusammenfließen. Das ist viel Aufwand, deswegen kostet es mehr. Aber das lohnt sich halt eben auch total für die, die das machen, weil, wie gesagt, sie haben den krassen Informationsvorsprung. Wenn euch das interessiert, in Menschen sind keine Ameisen gibt es eine Folge zu den internationalen Sekretariaten. Da erzähle ich das ein kleines bisschen genauer. Und ich werde mir mit Sicherheit demnächst Kollegen, Kolleginnen einladen, die das bebildern können. Wir wollen aber jetzt bei der Finanzierung bleiben. Jetzt, was ändert sich? Du hast schon angedeutet, es wird transparenter und einheitlicher.
Ja. Was ändert sich noch? Also bis dato war es auch so, dass wir für die Normungsarbeit, also für die Mitarbeit der Experten in den Normausschüssen, eher Spenden, Förderbeiträge dafür genommen haben. Das ist nicht mehr möglich ab 2025, sondern wir werden auf die Mitarbeit sogenannte Rechnungen ausstellen mit einer 7%igen Umsatzsteuer, um das eben auch transparent nachvollziehen zu können. Das nächste ist, dass wir ebenfalls Sekretariate, die europäischen internationalen Sekretariate, dass wir diese mit einem einheitlichen Kalkulationstool kalkulieren und dann einen Preis ermitteln. Und mindestens 50% dieses Preises müssen eben von der Wirtschaft, von der öffentlichen Hand und von allen Beteiligten, die eben die Normungsarbeit unterstützen wollen, getragen werden. Und dazu schließen wir Verträge ab, was wir bis dato auch nicht getan haben. Wir werden Verträge abschließen, die in der Regel dreijährig sind, um auch eine Sicherheit zu haben, diese Sekretariate gut fortführen zu können und auch eine Sicherheit unseren Kunden geben, dass wir feste Preise für 3 Jahre auch garantieren, um eben diese Tätigkeiten dort durchzuführen.
Um auch eine Kontinuität zu haben, ne? Dass man nicht sagt, wir haben das Sekretariat, aber nächstes Jahr können wir uns leider nicht drum kümmern. Und wenn ein anderes Land sich mehr kümmert, dann, dann wandert die Arbeit halt dorthin und dann ist auch der entsprechende Informationsvorsprung weg und so.
Ja.
Genau. Spannend.
Wir haben auch die Finanzierung in Säule 1 und in Säule 2 getrennt. Säule 1 bedeutet, das ist für die nationale Mitarbeit in unseren Normausschüssen. Und die Säule 2 ist eben für die Führung von europäischen internationalen Sekretariaten. Und wir haben hier ein einheitliches System über alle 60 Normausschüsse geschaffen. Für alle 60 Normausschüsse gilt ein gleiches Preismodell. Wir haben da ein 5-stufiges Modell entwickelt, was unabhängig gilt, egal in welchem Normausschuss man mitarbeitet. Die erste Stufe gilt für 2 Gremien, für einen jährlichen Betrag von 1.320 Euro plus eben die 7% Umsatzsteuer. Die Stufe 2 zum Beispiel bei der Mitarbeit von 3 bis 5 Gremien, dann für 2.640 Euro. Und die letzte Stufe ist plus 15, also wer gerne in 100 Gremien bei uns mitarbeiten möchte und die Zeit hat, hat dann einen Preis, ich habe ihn jetzt gar nicht direkt im Kopf, ich glaube um die 15.000 Euro. Das ist komplett neu und ich kann es mal an einem Beispiel festmachen. Ein Herr Schmidt arbeitet in 2 Arbeitsausschüssen. In dem ersten Arbeitsausschuss im Normausschuss Schweißtechnik und in einem anderen Arbeitsausschuss im Normausschuss Sport und Freizeit. Das wäre 2 Gremien, Stufe 1, ein Betrag, unabhängig von welchem Normausschuss.
Das heißt, dieser Herr Schmidt spart einmal 1.300 Euro, weil er ja vorher zweimal 1.300 Euro gezahlt hat und jetzt zahlt das nur noch einmal.
Ja. Er hat die Möglichkeit jetzt in 2 Gremien für fast den gleichen Preis, momentan liegen wir bei 1.260, für ein Gremium, das ist der Kostenbeitrag. Und ab 2025 hat man eben die Möglichkeit, eben für den Basisbeitrag Stufe 1 1.320. Und wenn er in die zweite Stufe geht, kann er eben bei einer Verdopplung von 1.320, also 2.640, sogar in 5 Gremien mitarbeiten.
Und könnte der Herr Schmidt auch seine Lieblingskollegin dahin schicken, statt dass er selber kommt?
Nein.
Er kann nicht seine Lieblingskollegin schicken?
Er darf nicht. Auch nicht seine Lieblingskollegin.
Das heißt, Nein. Das gilt nur für eine Person in 2 Gremien?
Es gilt nur für die eine Person und diese eine Person muss auch eine Autorisierung haben. Mit dieser einen Autorisierung stellen wir sicher, dass wir die Expertise auch in diesen Normausschüssen sicherstellen. Also, wir können ja mal den Herrn Müller jetzt nehmen.
Okay. Der hat mit dem Herrn Schmidt auch nichts zu tun.
Der hat mit dem Herrn Schmidt nichts zu tun. Der Herr Müller arbeitet in einem Arbeitsausschuss Beschichtungsstoffe mit, ne, weil er von einer chemischen Firma autorisiert wurde und weil er die Expertise hat, dort auch mitzuarbeiten. Jetzt sagt sich der Herr Müller, in meiner Freizeit spiele ich so gerne Golf. Mhm. Die haben doch da im Normausschuss Sport und Freizeit gerade so einen Arbeitsausschuss gegründet. Dienstleistung von Golfanlagen. Da würde ich ganz gerne mitarbeiten. Ich habe ja noch einen Platz frei. Ich frage mal meinen Arbeitgeber, ne, ob er mir auch diese Autorisierung für diesen Ausschuss gibt. Normalerweise wird der Arbeitgeber sagen, nein. Also dann geh lieber in einen Ausschuss, wo du uns vertrittst, denn du vertrittst ja die Firma und nicht dich. Und bringst unsere Expertise ein und für uns eigentlich auch den Mehrwert, den wir ja für die Normung haben wollen. Also Herr Müller, wenn du in diesen Ausschuss bist, dann musst du dich entweder selber autorisieren oder du findest jemanden, der dich dafür autorisiert, weil du ja angeblich auch die Expertise hast. Dann hätte der Müller 2 Autorisierungen. Und dann würde der Herr Müller 2-mal in die Stufe 1 eingestuft werden.
Klingt von außen vielleicht ein bisschen unverständlich, aber von innen macht das total Sinn, weil Normenausschüsse sind nicht irgendwie wild zusammengewürfelt, sondern in Normenausschüssen sammeln sich idealerweise alle interessierten Kreise, die es zu dieser Sache, um die es geht, gibt. Also diese verschiedenen Blickwinkel, die verschiedenen Expertisen, die man auf eine Sache haben kann. Und wie du bei dem Herrn Müller ja schon beschrieben hast, man kann in einer Sache sozusagen Kunde sein und in einer anderen Hersteller zum Beispiel. Und ähnlich ist es natürlich in einem Normenausschuss auch. So ein Normenausschuss Beschichtungsstoffe hat natürlich nicht nur die chemischen Unternehmen, die die Beschichtungen herstellen, sondern auch die, die es hinterher anwenden. Wahrscheinlich werden sie auch noch den Umweltschutz mit drin haben, weil Beschichtungsstoffe immer auch irgendwie in die Umwelt gehen. Wahrscheinlich haben sie Rohstoffhersteller, wahrscheinlich noch irgendwelche Händler, Zwischenhändler, möglicherweise auch Verbraucherschutz, wenn das dann verbraucherrelevante Beschichtungen sind. Sodass von allen Seiten auf diese Sache geschaut wird. Das heißt, die Finanzierung guckt sich auch an, dass es für die Zusammensetzung der Ausschüsse sinnvoll ist. Und wenn ein und dieselbe Person 5 verschiedene Expertisen hat und vielleicht an der Universität X einen Forschungsauftrag und im Institut Y einen Herstellungsauftrag und aus beiden eine Autorisierung mitbringen könnte, ist es aber aus unserer Sicht 2 verschiedene. Und wenn ich jetzt ein Riesenunternehmen bin, du hast gesagt, es gibt 15 plus, das sind 15 plus Ausschüsse, richtig?
Ja.
Das heißt, das wäre auch eine Person, die in 15 plus Ausschüssen sitzt, oder kann das eine Unternehmen 15 plus Leute entsenden?
Ja, Emily, du stellst dieselben Fragen, die ich schon sehr oft jetzt gehört habe. Und zwar, es ist so, also die Einstufung für die Finanzierung ist immer am Experten, hängt am Experten, nicht an der Firma. Also die Firma kann jetzt nicht 15 Experten schicken und sagen, okay, ich bezahle die Stufe 5, wir haben ja 15 Sitze. Es ist nicht so, es ist am Experten. Also wir haben das auch gemacht, um gerade auch KMUs zu stärken, die eben nicht so viele Experten haben. Aus diesem Grund haben wir eben die Beitragsstufen geöffnet, dass es nicht nur für einen Beitrag ist, also dass nicht immer nur ein Ausschuss bepreist wird, sondern wir haben eben da so ein Range, ne? Und das haben wir eben gemacht, um eben die Möglichkeit auch kleineren Unternehmen zu geben.
Das heißt, diese ganze Finanzierungsidee ist eine Stärkung von KMU.
Ja.
Und apropos KMU, die werden ja oft organisiert in Verbänden und haben ja dann auch diese Verbandsrepräsentationsmöglichkeit, dass zum Beispiel ein Fachverband die Stimme der Mitgliedsunternehmen in der Normung vertritt. Gibt es da irgendwie eine besondere Handhabe oder gilt das für die genauso?
Für die gilt das genauso. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, wenn der Verband DIN-Mitglied ist, bekommt er für 2 Experten einen Rabatt für die erste Stufe. Also wenn der Herr Müller in dem Verband ist und auch der Herr Schmidt in dem Verband und der Verband ist DIN-Mitglied, dann kann der Verband sagen, wir autorisieren Herrn Müller und Herrn Schmidt und die können dann beide jeweils in 2 Gremien mitarbeiten.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das jetzt schon wieder anderes sein soll, DIN-Mitglied und Experte, Expertin im Normenausschuss, ganz kurz, DIN ist ein e.V., man kann EV-Mitglied sein oder im Normenausschuss sein oder beides. Und das ist nicht annähernd so komisch, wie das jetzt vielleicht klingt. Das ist wie in jedem anderen Verein auch. Nehmt einen Sportverein. Da kann ich zum Training gehen oder Vereinsmitglied sein oder beides. Meistens bei Sportarten muss ich Vereinsmitglied sein, einfach aus Versicherungsgründen. Wenn ich jetzt Vereinsmitglied bin, dann kriege ich wahrscheinlich einen Rabatt auf die Trainings. So ist es zumindest bei uns sozusagen. Und wenn ich nicht Vereinsmitglied bin, muss ich wahrscheinlich auch noch eine Platzmiete zahlen, eine Ballabnutzung oder keine Ahnung was. Und auch in einem zweiten Punkt sind wir da relativ ähnlich an Sportvereinen. Es ist nämlich so, wenn ich in einen Sportverein gehe und ein Training besuche, dann bezahle ich den Trainer oder die Trainerin und ich schwitze trotzdem selbst. Also in der Normung ist es auch so, ich bezahle DIN für die Dienstleistung, mir den Rücken frei zu halten, mich im Zweifel zu unterstützen, wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommt. Das kann nämlich bei Normen passieren, dass man dann irgendwie sich gegenseitig vorwirft, irgendwas sei nicht mit rechten Dingen zugegangen. Da gibt es Verfahren für, die werden alle von DIN mit abgedeckt, da kann richtig Musik drin sein. Und man schreibt sie trotzdem selbst. Da sind wir wirklich nah dran an jedem anderen Verein.
Ja. Will nur nicht immer jeder so wahrhaben, ne? Und es ist manchmal, weil es liegt manchmal auch an der Terminologie. Die Mitglied und Mitglied in einem Arbeitsausschuss. Wir sagen dazu Experte. Und man sollte sich da an die genormten Begriffe halten.
Das kann ich nur unterstreichen. Ich arbeite ja im Mitgliederservice. Wir kriegen hunderte von Anrufen, wo immer heißt, wieso kriege ich denn von Ihnen noch eine Rechnung? Ich bin doch Mitglied im Ausschuss so und so. Von vorne.
Mhm. Genau. Aber unser neues System hat noch viel mehr Vorteile.
Erzähl.
Also es kostet nicht nur Geld, sondern wir geben auch was.
Ich habe schon gemerkt, man kriegt ja eine Hälfte der Normenausschussmitarbeiten dazu geschenkt.
Wenn man das so sieht, ja. Ist wirklich so. Aber wir unterscheiden in der Normung auch Gremien, die eher einen strategischen Charakter haben und reine Normungsgremien. Gremien, die eher strategischen Charakter haben, sind unsere Beiräte. Das sind die sogenannten Vorstände von den Normausschüssen. Dann haben wir auch Fachbeiräte. Das sind eben Fachbeiräte, sind meistens bei Normausschüssen, wo große Normausschüsse sind, wo eben die Bereiche, das Thema sehr groß ist, wo man das nochmal aufteilt. Und dann gibt es auch sogenannte Strategieausschüsse. In diesen Ausschüssen wird im wahrsten Sinne des Wortes Strategie gemacht. In den Beiräten werden die Arbeitsprogramme beschlossen. Dort wird beschlossen, welche europäischen Sekretariate wir von denen aus führen oder welche wir wieder abgeben. Oder es gibt eben Zukunftsüberlegungen, in welche Richtung soll sich die Normung entwickeln. Und wer in diesen Gremien mitarbeitet, muss nichts bezahlen. Da ist der Sitz frei. Warum machen wir das? Weil das für uns unheimlich wichtig ist, um die Normung eben strategisch richtig auszurichten, für die deutsche Wirtschaft gut aufzustellen und eben die Arbeitsprogramme so zu formen, dass es eben jeden etwas bringt und dass im Endeffekt die richtigen Normen dann erarbeitet werden. Und dann haben wir noch was Schönes. Und zwar diejenigen, die in den Gremien mitarbeiten, wo die Normen gemacht werden, die dann auch kostenpflichtig sind, die bekommen am Ende des Tages, wenn sie an einer Norm mitgearbeitet haben, wenn diese Norm veröffentlicht wird, als DIN, als DIN EN oder auch als DIN EN ISO, können sich diese Experten dann die Norm kostenfrei zum Download runterladen.
Das ist tatsächlich
als Download
was Neues.
Entschuldigung.
Das wissen auch viele nicht. Die Normenausschüsse zahlen auch dann die Normen, selbst wenn sie an ihnen selber mitgearbeitet haben. Sie zahlen nicht den vollen Preis, sie zahlen nur den Selbstkostenpreis, den der ehemalige Beuth Verlag, jetzt DIN Media, hat in der Aufbereitung und so weiter. Aber wenn da was entfällt, wie finanziert DIN denn das? Das sind ja jetzt ganz viele Geschenke. Wir sind doch ein gemeinnütziger Verein. Wir haben ja kein Polster, wo wir den Aktionären sagen, so sorry, nächstes Quartal ein bisschen weniger. Wir haben keine Aktionäre. Wie ist das durchgerechnet?
Also mit Umstellung des Finanzierungsmodells wollen wir nicht mehr Geld generieren. Also es ist auch so angelegt, so kalkuliert, dass wir genauso viel Gelder für die Normungsarbeit einnehmen, die wir auch benötigen. Also wir wollen keine Gewinne. Wir sind auch kein gewinnorientierter Verein. Natürlich müssen wir uns da auch einige Richtlinien geben. Die Arbeit der Beiräte, der Arbeitsausschüsse wird sich neu aufstellen müssen, wird sich auch modernisieren müssen. Wichtig ist, dass wir ausreichend Experten in unseren Gremien haben, auch Experten, die zahlungspflichtig sind, um eben die Normungsarbeit dann durchzuführen. Und da werden wir demnächst auch unser Augenmerk legen, noch mehr in die Akquise gehen, dass eben die Gremien auch so besetzt sind, dass wir auch eine gute Normungsarbeit machen. Denn es ist auch unser Anliegen, Normungsarbeit zu machen mit vielen unterschiedlichen Experten aus den unterschiedlichsten Kreisen, um die Normung dann so qualitätsmäßig zu erarbeiten, wie sie dann gewünscht und benötigt wird.
Wenn du sagst kostenpflichtige ExpertInnen, gibt es auch nicht kostenpflichtige ExpertInnen? Also kann ich auch nicht bezahlen müssen, wenn ich in der Normung sitze?
Wir haben einige Ausnahmen, wo eben das, was ich gerade schon gesagt habe, wenn man eben in so einem strategischen Ausschuss ist, ist es nicht kostenpflichtig. Und dann sind Experten befreit, die von der öffentlichen Hand kommen, weil wir Gelder von der öffentlichen Hand für die Normungsarbeit bekommen und damit eine sogenannte Deckelung erfolgt. Und aus diesem Grund sind diese Experten in unseren Gremien auf alle Fälle auch willkommen und dann auch von der Beitragspflicht befreit.
Und zählt zur öffentlichen Hand auch, wenn man von Hochschulen kommt? Ich habe gehört, dass Universitäts- und HochschulexpertInnen auch keine getan habe.
Genau.
Das ist auch öffentlich.
Das ist auch öffentlich.
Ah, okay. Also, liebe WissenschaftlerInnen, ihr seid alle gefragt und herzlich eingeladen. Und das, was meine damalige Chefin, ich habe an der TU Dresden studiert und hatte dann in meinem ersten Job eine Chefin, die mal im Normausschuss saß und offensichtlich nicht wusste, dass man da von der Zahlung befreit ist oder es hat ihr niemand gesagt oder keine Ahnung was. Jedenfalls, die meinte zu mir, ich sitze da in meiner Freizeit, schenke denen mein sauer verdientes Wissen und soll dafür auch noch bezahlen. Ich bin doch nicht blöd. Das war das, was ich über Dean wusste, bevor ich da angefangen habe.
Ja, aber man muss auch dazu sagen, wenn man in so einem Kreis ist, auch wenn man dafür bezahlt, man bekommt so viel Wissen, man kann Erfahrungen austauschen, man erarbeitet gemeinsam ein Dokument und zum Schluss kann man auch stolz drauf sein, an diesem Dokument mitgearbeitet zu haben. Und das ist eigentlich auch so eine kleine Genugtuung in der Normung. Also ich bin schon sehr lange in der Normung. Im Laufe der Zeit bilden sich dann auch Freundschaften oder es entwickeln sich irgendwelche andere Projekte, weil man eben in einer Community arbeitet und man zieht an einem Strang. Besonders wenn man als deutscher Delegierter in europäischen und internationalen Sitzungen ist und man kämpft. Man kämpft eigentlich für Deutschland wie so eine kleine Olympiade. Und wenn man da diese Kämpfe gewinnt, dann sind das auch wie kleine Glücksgefühle. Also ich hatte die öfters. Ich habe unterschiedliche Sitzungen. Ich habe die auch geleitet als Sekretär, so nennt sich das, wenn ein DIN-Mitarbeiter ein europäisches oder internationales Sekretariat führt. Immer ein bisschen verwirrend, ich bin Sekretärin, kann ich mir noch erinnern, mein Vater. Ich habe das damals zu Hause ganz stolz gesagt, ich darf jetzt ein ISO-TC, darf ich jetzt das Sekretariat führen? Dann sagt mein Vater, ich denke, du hast studiert, wieso? Wieso bist du jetzt Sekretärin?
Klar, ist verwirrend,
das stimmt. Aber das sind eben die Begriffe. Aber man ist dann schon stolz drauf, ne? Wenn man das mit erreicht hat. Und nicht nur für sich, nicht nur für die Firma, sondern vielleicht auch dann für Deutschland.
Ja, und auch richtig handfeste Sachen. Also man hat da Kontakte, die man anders gar nicht hätte. Also gerade, ich habe ja viel mit Startups gearbeitet, die waren immer ganz ganz baff, was für Türen plötzlich aufgehen. Wenn sie sagen, ich mache ein Projekt mit Dean und möchte gerne, dass Firma X und Y mitmachen, plötzlich geht die Tür in die Chefetage auf, wo sie vorher also nicht mal irgendwie dran kratzen durften. Und auch dieses auf Augenhöhe miteinander reden in so einer Sitzung, weil es einfach um die fachlichen Dinge geht und nicht darum, bist du groß oder bist du klein, bist du neu oder neu, keine Ahnung, wie alt bist du? Nee, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um das technische Fachexpertise-Ding, was da jetzt halt gerade verhandelt wird. Und was ich auch feststelle, wer einmal dabei ist, kommt wieder. Ich habe noch kaum jemanden erlebt, der sagt, boah, ich bin nicht froh, dass das Ding da vorbei ist, sondern sie kommen immer wieder, weil sie das sofort bemerken, so über so eine Erarbeitung, was das für einen Vorteil hat, dass man die Branche kennenlernt. Man lernt ja auch als Experte, Expertin im Normenausschuss auch alle Stakeholder kennen. Da hat man dann teilweise so eine Art Realitätscheck für die eigene Idee, die man sonst niemals hätte, weil man plötzlich mit Stakeholdern spricht, mit denen man, die man auch gar nicht auf dem Schirm hat oder die einem sonst davonlaufen würden. Und gerade weil du europäisch oder international sagst, das kenne ich auch, dass Leute sagen, ich führe jetzt, also ich kenne einen, der ist selbstständig, der sieht die Kosten. Also der hat sie direkt vor sich. Da gibt es keine Firma im Hintergrund, die es für ihn übernimmt. Er ist die Kosten. Und er meint, er hat jetzt seit 10 Jahren das ISO-Sekretariat für einen bestimmten Ausschuss. Er meint, er gibt irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Euro dafür für Reisekosten und so weiter aus. Und er meint, das lohnt sich so. Er würde es sonst nicht machen.
Ja.
Ab wann gilt denn das jetzt, dieses FINA 25? Ab 1.1.25?
Genau, wir führen das ab 1.1.2025 ein. Wir sind jetzt gerade noch dabei, all unsere Experten in dieses Stufenmodell einzustufen. Es wird natürlich alles elektronisch hinterlegt. Vielleicht nochmal, wir hatten eine Analyse gemacht. Wir haben 36 Experten und Expertinnen gezählt anhand der Sitze. Und wir haben diese Expertinnen und Expertinnen mal unserem Stufenmodell zugeordnet. Und wir haben festgestellt, dass 90% sich in Stufe 1 widerspiegeln. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Das zeigt erstmal, dass schon eine Fokussierung von unseren Experten und Expertinnen in den Ausschüssen schon ist, dass nicht viele in sehr vielen unterwegs sind, dass es bei vielen teilweise zu Kostenerleichterungen kommt, weil doch die Mehrzahl nur in einem Ausschuss ist. Gerade die KMUs meistens nur einen Ausschuss. Ne? Die haben ja jetzt die Möglichkeit, einen zweiten Ausschuss noch zu besetzen. Und dass dann eine ganz starke Abstufung ist. In der Stufe 5 haben wir 2% der Experten, die wir hier an Bord haben.
Und wenn du sagst, dass das an den Menschen hängt und nicht an dem Unternehmen, ist es ja auch wirklich sehr fair. Also ich hatte jetzt von meinem inneren Auge gesehen, dass irgendwie so ein Riesenunternehmen, was da irgendwie, keine Ahnung, nehmen wir mal stellvertretend für alle großen Unternehmen Siemens, die dann entsprechende Manpower da reinstecken. Und wenn die da jetzt so eine krasse finanzielle Erleichterung kriegen würden, die es ja theoretisch gar nicht in dem Maße brauchen und KMU müssen für jeden Sitz weiterhin zahlen oder zwei Sitze, dann wäre es komisch gewesen. Aber wenn es an den Leuten hängt, dann ist das ja total toll. Also es ist ja wirklich eine Erleichterung für die kleinen und ganz kleinen Unternehmen.
Und du hattest vorhin noch mal gefragt, Stabilisierung der Finanzierung. Wir machen so viele Geschenke. Wie stellen wir das eigentlich sicher? Eigentlich frage ich mich auch immer, warum hat das so lange geklappt, die Finanzierung, die wir heute noch haben? Ne? Weil über 60% wir von Fördermitteln, von Spenden eigentlich hier unsere Normungsarbeit getätigt haben. Und jeder weiß, eine Spende, eine Förderung ist erstens mal nicht direkt zweckgebunden und zweitens mal kann man die sofort widerrufen. Man kann zwar sagen, ich gebe euch das Geld für die Normung, aber nehmen wir mal an, die Firma kommt ins Straucheln und sagt dann, und das ist nicht nur einmal passiert, wir können dieses Jahr nicht zahlen. Und das war für DIN ein Risiko. Ein Risiko, die Arbeiten fortzuführen, aber auch ein Risiko, europäisch und international die Sekretariate noch zu halten. Und dadurch, dass wir durch Säule 2, wo wir Verträge für die europäischen internationalen Sekretariate abschließen, ist für uns auch eine Sicherheit, dass wir die Gelder für mindestens 3 Jahre haben, um diese Arbeit eben so zu erledigen, wie wir uns das eben vorgestellt haben.
War das auch inhaltlich kritisch? Also wenn jetzt jemand einen großen Betrag gibt, hat derjenige dann irgendwie das Gefühl, jetzt möchte ich aber auch ein bisschen mehr bestimmen, was in der Norm steht?
Nein, das eigentlich nicht. Nein, okay. Das war nicht so. Also wir haben nie Gelder bekommen, wo wir die Inhalte technisch vorgegeben haben. Das machen wir mit diesen Verträgen auch nicht. Das sind Dienstleistungsverträge. Das sind Verträge, wo wir die Organisation sicherstellen, wo wir die Qualität sicherstellen, wo wir ein gewisses Zeitmanagement haben. Das ist im Prinzip, was die Führung eines Sekretariates ausmacht. Wir können die Strategie rechtzeitig mitbestimmen. Wir haben die Möglichkeit, Funktionsträger in diese Sekretariate zu geben. Funktionsträger bedeutet, die fachliche Leitung der Sekretariate wird durch einen Experten durchgeführt. Der nennt sich dann Chair oder Convener. Man kann vorab strategische Überlegungen anstellen, wie man dieses Sekretariat führen will. Und
also in meinem inneren Auge geht gerade China los. Das ist ja das, was China schon sehr, sehr erfolgreich macht, dass er sich einfach strategisch um die Normung kümmert. Und das ist ja auch eine Sache, die jetzt gerade EU-weit sehr intensiv diskutiert wird mit der Normungsstrategie der Europäischen Kommission seit Februar 2022, wo eben auch drin steht, überlegt euch mal was, Leute, die machen das hier strategisch und das geht so nicht, dass wir hier uns quasi die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das ist in diesem Zusammenhang ja auch eine tolle Art, sich aufzustellen und zu sagen, wir machen das jetzt auch strategisch und nicht auf Goodwill und zufällige Bilanzen und so weiter, sondern wir nehmen auch die Unternehmen an die Hand und sagen, wenn ihr wollt, dass ihr hier eine entscheidende Stimme mitsprecht auf der Welt, dann machen wir das gemeinsam. Wir sind euer Sprachrohr, aber sprechen müsst ihr selber. Aber wenn ihr das wollt, in die Richtung ausgerichtet, dann gehört da ein bisschen was dazu. Und das machen wir jetzt gemeinsam.
Also wir nutzen durch die Einführung von FINA 25 auch gleich die Chance, dass wir all unsere Sekretariate uns nochmal genau anschauen, ob sie noch dem genügen, was sie vor vielen Jahren hatten, ne, da hatten sie eine Berechtigung, da hat man die Sekretariate übernommen. Und diese Aufgabe, ist die im Prinzip jetzt schon abgearbeitet oder müssen wir irgendeinen Kurswechsel machen? Und das passiert jetzt in sehr, sehr vielen Beiräten, die nochmal neu bewerten, ob die Sekretariate eben noch den strategischen Zielen, die sich Deutschland gegeben hat, entsprechen oder nicht.
Das ist eine sehr spannende Sichtung. Ich könnte mir vorstellen, dass demnächst das Tortendiagramm von wer hält wie viel ISO-Sekretariate ein bisschen anders aussieht, weil man muss ehrlicherweise dazu sagen, wir sind sehr stark in so traditionellen Maschinenbauerthemen, die aber nicht unbedingt so ganz intensiv die Welt von morgen mitgestalten. Und die Themen, die eher so dafür geeignet sind, die Welt von morgen zu gestalten, da sehen wir doch ein strategisches Vorpreschen von asiatischen Ländern. Und wenn man jetzt ehrlicherweise mal sagt, die Papierformate, die werden sich nie wieder ändern. Wer andere nehmen möchte, nehme eben andere, aber diese funktionieren. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt das Sekretariat zu führen und auf diese Weise eben ein bisschen Spreu vom Weizen trennen, dann könnte das ganz schnell nicht mehr nach Pole Position aussehen.
Ja, das wissen wir. Unsere Marschrichtung ist auch nicht, die meisten Sekretariate zu haben, sondern es ist wirklich ein Umdenken. Und dieses Umdenken muss auch in den Lenkungsgremien, also in den Beiräten von den Normausschüssen jetzt passieren, eine Neubewertung, auch den Mut haben, Sekretariate abzugeben und Kapazitäten frei zu haben für neue Sekretariate, die man vielleicht gründet, ne, die man eben neu initiiert. Und wir wollen uns auch nicht an diesem Tortendiagramm messen lassen. Aber wir wissen wohl, dass die Sekretariatsarbeit von Deutschland sehr, sehr geschätzt wird in der Welt. Und da, wo es möglich ist, werden wir auch die Sekretariate fortführen. Es ist nicht unser Anliegen, Sekretariate abzugeben, aber wir müssen einen neuen strategischen Blick auf die Führung von Sekretariaten haben. Wir brauchen freie Kapazitäten, um eben zum Beispiel eben wichtige Themen zu besetzen und da auch schnell zu sein und nicht in alten Verharren.
Liebe Leute, die Normung, die bewegt sich so viel schneller, als ihr glaubt. Kommt und macht mit und sorgt dafür, dass sie in die Richtung geht, die für euch die richtige ist. Ich finde das extrem spannend. So tief habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, über dieses neue Finanzierungsmodell. Ich finde das ganz toll. Danke, dass du uns hier so die Einblicke gibst. Gibt es noch irgendwas? Du hast vorhin gesagt, du fragst jetzt alles, was ich 100 Mal am Tag gefragt werde. Gibt es noch was du 100 Mal am Tag gefragt wirst, was ich jetzt nicht gefragt habe, was du gerne beantworten möchtest?
Oh, Emily, du hast so viel gefragt. Ich überlege mal, aber spontan.
Eine halbe Frage hätte ich noch. Du hast vorhin gesagt, es gibt interne und externe Ausschüsse. Gilt das auch für die externen Ausschüsse oder nur für die internen?
Also es gilt für unsere 60 internen Normausschüsse, nicht für die externen. Was aber nicht bedeutet, dass vielleicht die externen irgendwann mal
interne
dem Modell,
werden.
Nein, dem Modell folgen und sich dann auch so aufstellen.
Okay, sehr schön. Und seit dem 01.01.2025 für alle, die als Experte, Expertin im DIN-Gremium sitzen, gilt dieses neue Modell. Ihr werdet im Laufe des Jahres merken, dass die Rechnungen ein bisschen anders aussehen. Wahrscheinlich kriegt ihr auch die ein oder andere Infobroschüre, Infoveranstaltung. Auf unserer Webseite gibt's alles. Wir werden natürlich die entsprechenden Links auch in die Shownotes packen, dass ihr da nachschauen könnt. Und dann wollen wir uns anschauen, wie das dann funktioniert in der Realität, ob es das macht, was wir uns jetzt vorstellen, was ihr euch erarbeitet habt. Und wenn man dann nach 10 Jahren feststellt, irgendwie funzt nicht, dann werdet ihr euch das sicherlich nochmal anschauen und nachbessern.
Wir haben jetzt schon einige Ideen, um etwas noch zu optimieren. Die erzähle ich aber nicht. Wir müssen es erstmal einführen.
Sehr gut. Herzlichen Dank, liebe Bärbel. Das ist ein sehr spannendes Thema. Am Anfang dachte ich, okay, Finanzierung, so ein Scheiß. Aber nein, es ist echt viel spannender als gedacht. Vielen Dank, dass du da warst.
Bitteschön.
Ameisentalk ist ein Podcast von DIN Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei DIN, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.